So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, naja, der Sommer lässt doch ein bisschen auf sich warten. Es ist relativ frisch und ich bin wieder draußen mit meinem heutigen Gast, ein ganz spannender Kollege, darf man eigentlich schon sagen. Wir sitzen am Walter-Benjamin-Platz im Viviet, einer meiner Lieblingsasiaten in Berlin, Charlottenburg. Also wenn ihr mal hier in der Ecke seid, kommt mal rum, Werbung unbezahlt. So, leider wieder an dieser Stelle. Mein heutiger Gast, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Ich habe ihn kennengelernt über Julian Weigand, mit dem ich ja auch sehr viel mache. Unter anderem ist das mein Jedermann. Und die beiden kennen sich schon ganz lange. Und ich fand den so spannend, weil er so nicht nur eine unglaublich, ich sag schon mal, eine, ja, kann man das so sagen, ikonische Stimme hat, die durch Mark und Bein raspelt. Dann einfach ein unglaublich toller Mensch und aber auch ein Künstler, der hat so viel gemacht. Ich fand ihn einfach wahnsinnig spannend und wollte ihn unbedingt mal in diese Sendung laden. Und er hat gesagt, ja, spontan ist er heute noch in Berlin, denn er wohnt hier gar nicht mehr. Er ist im Prinzip ist der Arrangeur, Komponist, musikalischer Direktor, Bandleader. Ich weiß gar nicht.
Texter.
Nicht vergessen. Oh ja. Wir kommen auf einiges jetzt zu sprechen.
Hauptsächlich Musiker vielleicht.
Musiker. ihr habt ihn jetzt schon gehört. Herzlich willkommen, Friedemann Benner.
Hallo. Hallo an euch da draußen.
So, ich habe ja schon gerade gesagt, warte mal, fangen wir mal andersrum an. Du bist ja eigentlich gar nicht aus Berlin.
Nein, ich bin Schwabe.
Ich bin, was man hier hört.
77, ja, inzwischen hört man es wieder besser, weil ich jetzt schon wieder 8 Jahre in Schwaben lebe. Aber ich bin 77 nach Berlin gekommen und 2017 wieder nach Schwaben gezogen. Ich war ziemlich auf den Tag fast genau 40 Jahre in Berlin.
Wahnsinn, ich bin 78 geboren.
Ja. Siehst du mal.
Weil ja der Podcast ja So tickt Berlin heißt, mhm, und du quasi 77 kamst, das ist ja weit vor dem Fall der Mauer. Wie hast denn du diese Stadt empfunden, vor dem Fall der Mauer?
Naja, ich war ja nun ein richtiges Landei, war 74 zum ersten Mal hier, ich hatte schon einen Bruder, der hier lebte.
Ja.
Und hat mich damals, also da war ich 17, ja, also in die Stadt verliebt. Und mir war klar, wenn ich mal jemals irgendwie herausfinden sollte, was ich mit meinem Leben anzufangen habe, dann hier, ja, und nicht da, wo ich herkomme. Ja, da war es mir irgendwie, da kam mir keine Idee, was zu machen sei, ja.
Weil die Möglichkeiten nicht da waren, oder?
Na doch schon, aber alles, was da an, sagen wir mal, an beispielhaften Vorleben war, das hat zu mir nicht gepasst.
Ja.
Ja, ich habe zwar damals schon Musik gemacht, im Amateurhaft. Ja, durchaus ist mir klar gewesen, dass ich ein gewisses Talent habe, aber ich hätte nicht, mein Herkommen war nicht mit dem Gedanken verbunden, hier jemals künstlerisch einen Beruf zu ergreifen oder einen Weg zu finden.
Warum bist du dann nach Berlin?
Na generell, einfach. Ich habe gedacht, Mensch, diese Stadt, hier werde ich schon was finden. Vielleicht studieren oder irgendwas machen. Ja? Ja. Also irgendwie, so war es halt. Also ich hatte jede Menge schlechte Prognosen im Gepäck.
Warum?
Ich hatte, sagen wir mal, eine sehr durchwachsene schulische Laufbahn, die immer darin mündete, dass jemand wie ich es wohl schwer haben wird im Leben, weil ich hatte eine gewisse Renitenz. Ja. Aber das war halt normal, damals war man so. Ja. Also ich hatte lange Haare und...
Hast du ja heute noch ein bisschen.
Ja, ja.
Du hast immer noch Haare.
Und ich hab immer noch reichlich Haare, ja. Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Also da kam ich hier, als ich hierher kam, hatte ich erstmal nicht den Schimmer, was ich machen würde.
Wahnsinn.
Ja. Erstmal ging es nur ums Überleben.
Ja. Wie war das denn damals in dieser Stadt ums Überleben? Ein spannender Sidekick.
Naja, ich wundere mich heute auch noch irgendwie. Ja, man sucht eine Wohnung.
Ja.
War schwer zu finden damals, so schwer wie heute.
Ach, tatsächlich.
Man musste sogar Geld bezahlen, um selbst in die mieseste Wohnung zu kommen, musste man damals Abstand bezahlen. Ja.
Oh, echt?
Ja,
Ende der 70er?
Ja, ja.
Wow.
Ja, ja. ja, ganz klar. Und dann musste man also erstmal gucken, wo kriegt man Arbeit her.
Ja.
Das war, anfangs gab es ja diese Sklavenhändler da oben in der Beusel Straße, wo die alle Waren umgeschlagen wurden. Das wurde ja früher, da war die Mauer drumherum.
Ja.
Es wurde alles nach Berlin gekarrt.
Ja.
Alles. Ich meine, hier wurde ja relativ wenig produziert. Und da oben, da gab es dann so eine Halle und da hat man sich dann morgens um 5 einfinden müssen.
Im Wedding.
Im Wedding? Ja. Moabit.
Moabit,
Beuselmarkt. Ja.
Ah, ja,
da wurde alles umgeschlagen, alle Waren, die dann in Berlin verteilt wurden.
Ach.
Und da musste man dann, also kam dann jemand, hat gesagt, man braucht Leute zum Schweinehälften abladen oder Obstkisten und dabei kann man dann gleich sein Geld.
Ja.
Und das war zunächst mal etwas, wo man zumindest was hatte, was zu beißen hatte.
Ja? Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, da konnte jeder hingehen und sagen, ja, ich suche einen Job als Schweinehelfer.
Meistens hat sich eigentlich meistens mit irgendwelchen, ja, ich sage böses Wort, meistens waren halt so Penner, die auch mal was brauchten. Ja? Also ich bin ja ganz anders sozialisiert, man wäre ja damals nicht auf die Idee gekommen, man geht aufs Amt und holt sich das Geld da.
Tatsächlich nicht.
Ne? Ah, nee.
Nein.
Ach. Das kam mir in meinem Kopf gar bis zum heutigen Tag, habe ich von irgendwoher jemals irgendwie Geld bekommen. Ja.
So. Toll, ja.
Aber ich hatte dann das große Glück, sehr früh über eine Annonce in einem Musikladen zu arbeiten. Das hatte ich vorher schon gemacht. Bevor ich nach Berlin gegangen bin, habe ich schon in Musik, da wurden Musikinstrumente verkauft.
Ja, ja.
Und da gab es in Berlin einen legendären Laden, Music Market.
Ach.
Den kannte ich schon auch aus dem Süden.
Wo war der?
In der Martin-Luther-Straße.
Ah ja, Schöneberg.
Und da hatte ich das Glück, tatsächlich unter hier Hunderten von Bewerbern den Job da zu kriegen.
Wow.
Und da bin ich relativ schnell ein guter Kaufmann geworden und auch meinem Chef damals aufgefallen. Der hat mich sogar noch streckenweise seinem Kompagnon gemacht. Mein Chef damals, der ist ja auch eine große Nummer geworden in Deutschland. Jürgen Hesse, der diese ganzen Hesse und Schrader Bücher geschrieben hat, ist halt der erfolgreichste Sachbuchautor unseres Landes. Der wird auch überall im Tagesspiegel und im Fernsehen immer durchgereicht, wenn es um Berufsentwicklung geht und dergleichen.
Aha.
Der hat damals schon Psychologie studiert, hatte aber einen Laden, diesen Laden in Berlin. Und einen in München noch und einen in Hannover.
So ein Musikladen, ja, wo du Platten kaufen kannst.
Ja, da
kam
der mal drauf, weil er früher immer verschickt wurde nach England. Da haben Kumpels immer gesagt, der hatte Freunde, die Musik gemacht haben. Ich sage, bring mir doch mal Marshall-Verstärker mit. Und hat er gemerkt, Mensch, die sind da verdammt billig, die bringe ich mit. Und dann mache ich Geld und daraus hat er mal ein Geschäftsmodell gemacht.
Wow.
Naja.
Und den hast du kennengelernt?
Den habe ich kennengelernt. Mhm. Der hat mich da eingestellt.
Ja.
Naja, der hat mich da eingestellt. Und der hat mich extrem gefördert. Ich würde sagen, der gehörte zu den Menschen, die mich so mit am meisten geprägt haben. Ich konnte eine Menge lernen, was Kaufmännisches angeht. Hat mir später auch noch gut geholfen, auch als Musiker.
Mhm.
Und bei allem, was nachher kam, ob es nur musikalische Leitung war oder so, Wertschöpfung, das sind ja so Sachen, die Musiker eigentlich nicht so haben. Ne?
Künstler vielleicht, sag ich
ja,
mal,
ja,
böse.
Ja, genau, Künstler. Also ich war immer auch ein guter Kaufmann. Ja?
Sagst du was Spannendes, ja?
Ich war immer ein guter Kaufmann. Ich habe schon sehr früh begriffen, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin natürlich gleich auch in eine Band eingestiegen, da haben wir gleich einen Preis, also was haben wir da gewonnen? Also der SFB hatte damals
einen
Talentwettbewerb ausgerufen, den habe ich gleich mit der ersten Band da gewonnen.
Ach,
naja,
kennt man die Band noch? Oder?
Nee, aber wir haben dann jahrzehntelang da rumgespielt, aber mehr so in diesen Clubs und da hat man ja auch nachgespielt, das war noch nicht so artifiziell, aber es war, um das Handwerk zu entwickeln, war es eine gute Geschichte. Ja.
Welche Instrumente spielst du?
Also ich habe hauptsächlich Tasten gespielt.
Aha.
Und habe eigentlich hier erst richtig angefangen auch zu singen.
Ah ja.
Ja, also in der Band gab es eigentlich einen Hauptsänger, aber irgendwie habe ich mich neben dem gut entwickeln können und habe dann auch gemerkt, hoppla, das ist eigentlich mein Ding. Ja.
Geil.
Und wurde auch früh geadelt, als dann diese Band auftauchte in den Club so, dann waren so die Altvorderen und da habe ich öfter mal gehört von den Leuten, die man schon kannte, so die haben gesagt, warte mal, weißt du noch, mein Junge, du hast ja eine Stimme, das ist ja unglaublich. Ja. Und so, da habe ich schon gemerkt, naja gut, das ist irgendwie geht da auch was.
Ja.
Und auch diese musikalischen Dinge, die haben sich einfach sehr, sehr schnell auch entwickelt. Parallel zum Laden, aber in dem Laden bin ich auch Geschäftsführer geworden.
Wow.
Und irgendwann konnte ich beides gar nicht mehr machen.
Und dann, so viel zu tun hattest.
Ja, ja, na klar. Also der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. Und ich habe viermal die Woche Live-Musik gemacht, nachts und dann den Laden und dann auch noch führend, also schon auch mit Verantwortung, nach relativ kurzer Zeit. Ja. Und irgendwann musste ich mich entscheiden. Und das war dann 82. Also nach 5 Jahren, ich war 5 Jahre in Lohn und Brot, wie man so schön sagt. Ja. 5 Jahre in Lohn und Brot. Und dann habe ich mich entschieden, also na gut, ich bin schon auch, also kein Typ, der jetzt auf Sicherheit achtet, aber ich habe schon gemerkt, zu der Zeit habe ich schon gemerkt, ich kann von der Musik leben.
Wow, ja, schön.
Natürlich sehr viel schlechter, als wenn ich noch weiter zusätzlich Geschäfte mache, aber mir war klar, dass sich das schon auch entwickeln wird.
Ja.
Ja, ja. Klar. Es ging auch dann relativ schnell, ja.
Ich muss da kurz einhaken, wahnsinnig spannend, aber wie ist in Berlin für dich damals, also wir haben es so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde so gerne deinen, also wie war das, du bist hierher gekommen, du kamst aus einem aus beschaulichen Schwabeländle in die Stadt.
Also ich kam mal wirklich eigentlich aus einem richtigen Dorf.
Ja. Ach toll.
Ja.
Also und so eine geteilte Stadt.
Ja, das war natürlich exotisch. Ja. Also wir hatten keine Ostverwandtschaft. Also ich kannte dieses ganze DDR-Ding, das kannte ich nur aus der Schule.
Oh.
Ja? Oh. Und auch das um Berlin, sowas wie eine Mauer rum ist und so, das kannte ich nur aus der Schule. Wir hatten keine Verwandtschaft, ich hatte keinerlei Verbindung dahin. Und fand das natürlich hier mega spannend. Bin auch über den Laden, da haben natürlich auch schon sehr viele Bands aus dem Osten eingekauft. Mhm. Und die Reisekader waren die Künstler, also von Karat bis Pudis oder Schöbel, alle diese Größen, Lenz, die sind dann auch schon im Laden aufgeschlagen. Und das war natürlich mega spannend.
Ja.
Und ich bin dann oft rübergefahren und das war ja, also im Vergleich zu jetzt, das kann man gar nicht, du bist Jahrgang, was hast du gesagt?
78. Ja.
Das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Du bist hier über die, anfangs hatte ich ja noch den westdeutschen Reisepass, das heißt, man musste kein Visum stellen, konnte also zu jeder Zeit Bornholmer Straße hochfahren, meinen Ausweis vorlegen und bekam dann ein Tagesvisum im Osten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe da relativ schnell dann auch, und das fand ich spannend, im Osten Musiker kennengelernt und die wollten natürlich auch Instrumente haben, die konnten zum Teil auch Dinge, wenn sie weit genug oben standen und bekannt waren, konnten die tatsächlich natürlich auch Sachen importieren.
Ach was.
Ja.
Ah ja, spannend.
Und das war schon spannend.
Ja.
Wo hattest du das? Ja. Wo hast du das heute? Du bist da hochgefahren und warst in einer anderen Welt.
Ja.
Nach 20 Minuten Grenzüberschreitung warst du in einer vollkommen anderen Welt.
Unglaublich eigentlich, ja.
Ja gut, und West-Berlin war natürlich, also da war der, also da hat man ja Lebensentwürfe kennengelernt, sowas kenne ich vom Land nicht. Ja. Da war ja, also im Land ging alles gesittet zu, da wussten die im Prinzip mit 15 schon, wo sie mit 60 stehen. Ja. Und hier hast du Leute getroffen, die hatten Lebensentwürfe, da hast du gedacht, wow, hier kann man noch was lernen. Ja. Also das war schon, also ja. Geld spielte keine große Rolle. Man musste hier eine gute Geschichte haben.
Ja.
So gut reden können.
Kannst du heute noch?
Ja, ich glaube schon. Ja. Und da lernte man also relativ schnell tolle Leute kennen und es war halt also rasant. Mhm. War schon rasant. Es gab damals keine Polizeistunde. Also 60% der Lokale hatten eigentlich nahezu durchgehend geöffnet.
Wow.
Ja. Es gab da dieses Joe's Bierhaus und ja, da wurde um 4 Uhr rausgefegt oder um 5. Ja.
Ja.
Und dann ging es weiter.
Toll.
Ja.
Und dann hast du quasi hier deine ersten Schritte als Musiker auch, bist du dann gegangen? Ist das wahr?
Ja, also ich habe in Schwaben eigentlich nicht großartige Auftritte gemacht, schon als Kind, natürlich schon im Kindergarten, Melodika spielen und was weiß ich alles. Also schon, aber nicht, auch mit meiner Band eher nur im Keller. Man hat nicht so viel Auftritte, gab es auch kaum Auftrittsmöglichkeiten und die Musik, die wir gemacht haben, Beat, das war ja eher exotisch, ja. Ich habe schon in der Band da auch gespielt, aber da musste man zum Beispiel dann noch am Abend dann immer noch ein Set Volksmusik spielen, sonst hat man kein Gig bekommen, auch wenn man sonst anderes Zeug gespielt hat. Das war Pflicht. Kann es heute gar keinem mehr erzählen, aber es war so.
Das ist ganz, nur dass ihr euch nicht wundert, Friedemann benutzt ein bisschen seine Hände beim Reden und das hörst du ein bisschen im Mikrofon.
Dann höre ich auch meine Hände zu, aber es ist so kalt hier draußen.
Ja, wir sind im Frühling und es ist wirklich kalt. Nein, ich wollte nur sagen, weil man so ein bisschen hört man das vibrieren.
Lass ich das jetzt.
Das ist ja gar nicht schlimm. Spannend. Welche Musikrichtung, du sagst gerade Beat, war so Rock'n'Roll dein
gar, also Rock'n'Roll, das hat mich auch gewundert. Als ich hierher kam, haben die meisten Bands, die in diesen Clubs gespielt haben, haben eigentlich Rock'n'Roll gespielt.
Aha.
Also in diesen Kneipenclubs, ja, so Eierschale, Schnapshaus, Bierhaus, was das alles gab, ja.
Toll.
Ja. Und man konnte ja, wir haben immer gesagt, so um die Kirche rum, ne? war ja eingezäuntes Gebiet hier, so um die Kirche rum, konnte man aber dann schon auch, wenn man eine gute Band am Start hatte, und das hatte ich,
ja.
Hatte ich gleich die richtige Band rausgesucht für diesen Zweck, konnte man halt auch im Jahr 100, deutlich mehr als 100 Auftritte machen.
Ehrlich?
Naja.
Wow. Stark.
Ich habe dann ganz früh schon, ich glaube 78, haben wir es mit unserer Band geschafft, in der Eierschale einen festen Tag zu haben.
Ehrlich?
Jeden Mittwoch.
Wow.
Und ich glaube, ich habe da über 600 Mal gespielt.
Wahnsinn.
In knapp 20 Jahren. Oder auf
das 18. war auch eine Institution, ne? Die Eierschale früher.
Ja. Ja. Das war jetzt, muss man natürlich wissen, die Eierschale war keine Kunstbühne.
Nein.
Sondern da wurde gespielt zur Anbahnung. Ja?
So sagte man das damals. Ich
aber
verstehe.
Man stand in seinem Schweiß und man hat unfassbar viel Routine bekommen und hat sich die Stimme zurechtgeschrien. Das hört man ja jetzt auch.
Ja, da hast du gearbeitet dran.
Ich war ja ein richtiger Schauter, ja. Und da hat sich dann, ja, man hat sich einfach entwickelt. Ja. Das gehört ja auch dazu. Ich habe schon auch immer in mehreren Projekten gespielt, nicht nur in einer Band. Unterschiedliche Stilistiken und war immer, immer an Lernen interessiert. Also ich habe gerne mit Leuten gespielt, die besser waren als ich.
Ah ja.
Ja, ja, weil ich hatte so gut wie keine, ich hatte gar keine Ausbildung. Ich habe das alles mir mehr oder weniger selber angeeignet. Ja.
Geil, ich liebe sowas. Also ich stehe auf sowas, sowas selbst machen und einfach loslegen.
Ja.
Was würdest du denn heute so einem Musiker auf den Weg geben mit dem...
Heute?
Ja.
Mach was anderes, würde ich heute sagen. weil eins ist klar. Ja, also zu dem Talent, das man mir vielleicht bestätigen könnte auf einigen Beats, da kommen wir ja vielleicht noch zu, was ich alles gemacht habe.
Ja, ja, klar.
Es ist ja unfassbar schwer geworden, als Musiker zu überleben.
Mm.
Wir sind ja schon des Produkts beraubt, das du verkaufen kannst.
Ja, ja.
Du musst heute hast du über die sozialen Medien hast du Vermarktungskünstler.
Mm.
Ja?
Mm.
Die haben zum Teil, also ja, die spielen also sehr rudimentär, schaffen es aber über soziale Medien, wo sie den ganzen Tag am Bildschirm sitzen, sich eine Fanschaft zusammen zu betteln oder irgendwie, keine
Ahnung.
Immer. Wie auch immer. da wird zwar nichts verdient, würde ich mal behaupten, aber im Nachhinein ist es dann doch so, dass da kommen wahrscheinlich dann Leute zu, ach, das merke ich jetzt in Süddeutschland, das ist natürlich die Diaspora für mich, ja. Ich finde da eigentlich nur ganz schwer irgendeine Bühne, auf der ich wirklich arbeiten will.
Ja.
Also, und Kunst sowieso gar nicht. Und sagen wir mal, dieses Nachspielding, das habe ich ja schon lange hinter mir gelassen. Ja. Weißt du, also eigentlich, ja.
Also punktum, mach was anderes, mach's als Hobby, aber versuche nicht davon zu leben.
Jetzt muss ich genauso daherreden wie meine Eltern immer, ja. Aber also, wie gesagt, es kommt schon von den ganzen Leuten, die ich hier kenne, ich kenne natürlich eigentlich aus der Szene, kenne ich eigentlich alle.
Ja.
Die sind natürlich jetzt auch alle schon mindestens so alt wie ich und die Hälfte lebt schon nicht mehr. Ja. Also da ist schon ein großer Exodus, man hat da rasant gelebt. Da waren bei vielen sehr viele zügellose Drogenexzesse am Start. Ne? Ich konnte mich da immer, ich weiß auch nicht, hat mich nicht so interessiert.
Ja.
Ja, ich habe alles mal ausprobiert, aber
ist nicht hängen geblieben.
Für mich war es eigentlich euphorisierend, Musik machen zu können.
Ja,
da brauchte ich nicht doch irgendwelche Stimulanzien. Ja, ja wirklich.
War Stimulanzien genug, die Musik, wenn du da oben gestanden hast.
Man hat schon ordentlich gesoffen und geraucht auch und so. Ne?
Das hört man.
Man ging da immer, das war total witzig, es gab hier so einen breiten Grat, das war so eine Wilmersdorfer Straße da hinten, da hast du dann nach den Auftritten, eine Zeit lang war das so, überhaupt hat er in so einer Stadt, wenn du 40 Jahre bist, es gibt immer Sachen, die sind eine Zeit lang.
Ja,
die sind eine Zeit lang. Aber ich kann mich erinnern, da bist du dann nach den Auftritten, nachts um zwei ist man noch man war ja euphorisiert, da gehst du nicht ins Bett.
Nee.
Ja? Da ging man dann in Breitengrad zum Beispiel und in dem Breitengrad in der Kneipe, da trafen sich dann die ganze Szene, da kamen die Jungs vom Gripstheater, die gespielt haben, Schauspieler, Musiker zum Runterkommen.
Ja.
Da war dann nochmal richtig Schlucken und manche haben auch immer noch weiße Nasen, brauchten die noch mitten in der Nacht, ja.
Ja.
Also, aber da hat man sich so getroffen, das war dann schon so ein ziemlich geschlossener Kreis auch. Ja.
Kennst du auch den Zwiebelfisch oder den Diener?
Den Zwiebelfisch kenne ich auch, aber da habe ich Maskat gespielt dabei.
Sehr gut.
Gibt es den überhaupt noch?
Ja, den gibt es tatsächlich. Der ist mal abgebrannt und dann wieder neu aufgebaut. Das ist ja auch eine alte Institution. Sag mal, weil wir gerade dabei sind, jetzt hast du, du bist ja dann hier 40 Jahre gewesen. Wie ist denn dein Weg weitergegangen? Also, du bist ja dann, also du hast Musik gemacht, du warst.
Also ich habe jetzt in den Clubs gespielt.
Ja.
Ich versuche es chronologisch und schnell zu machen. Ja.
Ja.
Ich habe in den Clubs gespielt, bin da an gute Leute gekommen, bin auffällig geworden mit der Singerei.
Ja, ja.
Also ich galt schon auch als richtig guter Sänger, auch bei denen, die was zu sagen haben. Und dann ging das, habe ich irgendwann angefangen, mir so eine kleine Aufnahmeeinheit zu kaufen. Dann hatte ich ein kleines Studio am Kudamm oben in einer Filmproduktion. Und da habe ich dann angefangen, Werbemusik zu machen, so für Höfner und für.
Ach, wie geil, echt?
Ja, das ist ja. Da wurden da auch so Industriefilme gemacht und so. Und da hat man dann verdient. Also, es war schon die Zeit, in der ich nicht mehr im Laden war. Und diese Firma, die hat dann irgendwann auch angefangen, also, das war ja zu Beginn der Zeit, als die Privatsender aufkamen.
Ja.
Die haben dann auch irgendwie mal. Ich weiß auch nicht, das war ja eine unfassbare Goldgräberzeit. Ja, da sind da Sachen abgegangen. Plötzlich gab es Sat.1 und Fox und ich weiß
RTL
nicht
mehr.
Und da hat man da oben angefangen, das war direkt da Kudamm, direkt an der Gedächtniskirche, so ein kleines digitales Filmstudio, da wurden Filme geschnitten, Musikvideos geschnitten.
Aha.
Und ich habe da einen Raum drin gehabt, weil ich kannte den, der das betrieben hat.
Ja.
Und habe dann angefangen, Filmmusiken zu, erstmal Werbemusik zu komponieren.
Ach.
Und bin dann, haben wir da angefangen, Fernsehserien zu machen. Ja, also, und da habe ich dann die Filmmusiken zugemacht.
Ja,
Titelsongs und so weiter. Ja.
Kannst du dich noch erinnern?
Das waren mal 26 Folgen. Ich habe ganz viel mit Reinhold Messner gemacht, interessanterweise in Berlin, von Berlin aus. Weil wir haben eine Serie gemacht in den Alpen, die hieß zwischen Himmel und
Erde.
Erde wahrscheinlich. Hölle wollte ich schon sagen. Himmel und Erde.
Ach, spannend.
Der hat dann auch noch so ein paar Expeditionen gemacht. Da habe ich überall die Musiken zugemacht.
Wow.
Sehr gut daran war für mich, dass da nicht so viel gesprochen wurde. Das heißt, da war sehr viel Musik drin.
Aha.
Was dann auch dazu geführt hat, dass ich GEMA-mäßig ganz schön angeschwollen bin. Ne? Also sehr viel Spielminuten hatte, vor allem in den 90er Jahren.
Und hast halt auch früh schon dich darum gekümmert, weil du warst ja geschäftstüchtig, dich bei der GEMA zu melden.
Ja, aber ich habe zum Beispiel keinerlei Akquise gemacht jetzt dafür.
So, ah ja, ist einfach passiert.
Ich war nie ein großer Akquisiteur.
Ja.
Ich war immer irgendwie, es kamen immer Aufgaben auf mich zu.
Ach, toll.
Also irgendwie.
Ja.
Und wenn sie dann mal da waren, dann hatte ich schon das Talent, sagen wir mal, das Vertrauen, das da mir ausgesprochen wurde, dass ich was machen durfte, dann auch mit Qualität zu vergelten, sagen wir es mal so. Ja?
Sehr schöne Ausdrucksweise, danke.
Ja, also das habe ich dann ein paar Jahre lang gemacht. Wir haben mehrere Serien gemacht und dann wurde es aber unerfreulicher, ja, weil es gab, anfangs gab es noch Produktionsgeld, irgendwann gab es kein Produktionsgeld mehr, irgendwann wollten dann die Regisseure noch ins Urheberrecht, weil sie ja da auch mitsprechen, aber du bist ja selber Regisseur, ja, also viele haben sich dann auch noch so irgendwelche Nummern, weil sie auch, jeder konnte ein Instrument spielen, hat sich dann vielleicht bei der GEMA auch noch einen Komponistentitel geholt, und, aber das war dann, da habe ich dann irgendwie gemerkt, das turnt mich ab.
Ja.
Ja, da denke ich so geschäftsmäßig. Also ich weiß, dass Kollegen das alles eingegangen sind und haben sich ihr Urheberrecht immer weiter splitten lassen. Zu denen gehörte ich nicht.
Mhm.
Weil bei mir ist auch parallel dann plötzlich, König der Löwen war das, glaube ich, wurde ich in den Chor berufen, weil da ist einer ausgefallen.
In den Chor, Synchron?
Ja, beim Synchron.
Ja, ja.
Da wurde ich in den Chor berufen und in dem Chor war irgendwie, da bin ich auch irgendwie dem musikalischen Leiter da ein bisschen aufgefallen. Er hat noch gesagt, Mensch, mit dir kann ich noch andere Sachen machen.
Ja, ja.
Und da bin ich ganz schnell, habe ich plötzlich Titelsongs von Serien gesungen. Regenbogenfisch kennt jeder. Also,
ja,
kennst du den Regenbogenfisch?
Nee.
Das, Regenbogenfisch ist ein Ding, das läuft immer noch.
Ja.
Und SpongeBob auch, habe ich nur im Kinofilm, es gab der Film SpongeBob,
ja,
der Film,
ja.
Da war ein riesen Song drin, das taube Nüsschen.
Ja, ja.
Santiago konnte den nicht singen. Mit Santiago habe ich später viel zu tun gehabt, ja, weil ich ihn auch durch seine Gesangsrollen geführt habe.
Toll.
Und der konnte, es war eine ganz abgefahrene Nummer, so eine Rocknummer irgendwie. Und die habe ich dann so auf AC/DC-mäßig gesungen. Und das ist ja mega, das haben ja Millionen von Leute runtergeladen. Ja. Und das ist richtig, sagen wir mal so, mir ist gar nicht klar gewesen, so wie groß das ist, bis ich jetzt in Ulm mal irgendwie für einen Radiosender bei der Party gespielt habe, hat da einer eine Recherche betrieben und rausbekommen, dass ich das gesungen habe. Ja. Da wollten die Leute nachher Autogramme von mir.
Ja, überleg mal.
Aha, okay, so groß ist das geworden. Ja, ich war ja immer auf der Walze, da kriegst du ja gar nicht mit, was los ist. Ja? Und einer, der sowas macht, der wird eigentlich angeschrieben. Ich war ja immer sozusagen der, den man nicht sieht.
Im Hintergrund, ja, klar.
Das ist ja... Ja, also für mich nie ein Problem gewesen. Ich fand das ganz gut so.
Das heißt, du bist auch in diesen Synchronjob, in diese Synchronbranche mehr oder weniger eigentlich so
auf Empfehlung.
Das ist ja spannend.
Dann hat einer gesagt, da ist einer ausgefallen, hat da eben einer, der mich schon kannte, gesagt, oh, ich kenne da einen, der passt, den kann man nehmen, wenn das größer werden muss. Und dann war ich plötzlich in diesem Synchrongeschäft. Und da habe ich dann ganz viel gesungen, also die ganzen Disney-Geschichten hintereinander weg. Danach kam ja, was weiß ich, Aladdin und Glöckner und ich weiß
Madagaskar auch, ne?
Ja, der halt. Da war ich dann schon das später.
Aha.
Also bis 99, 2000 habe ich immer nur gesungen.
Ach.
Aber viel.
Ja.
Ja, also ganz viele Sachen. Und ab 2000 habe ich angefangen selber. Wie ging das eigentlich? Ich habe dann gesungen und dann habe ich öfter mal auch bei, kam immer drauf an, wer die Dialogregie gemacht hat, habe ich natürlich mich auch in die Texte eingebracht. Ich habe gesagt, guck mal, vorsichtig,
ja,
nur der Sänger hier, ja, aber ich glaube, an der Stelle könnte man, wenn man den Text umstellt, dann wird der da
besser zum Song.
Passt besser zum Song.
Ja.
Und irgendwann hat dann einer der ganz wesentlichen Leute gesagt, Mensch, Friedemann, das machst du so gut, wenn ich in Zukunft Filme mache, dann darfst du die Texte schreiben.
Ach.
Ja, also schreib du die doch. Ja? Und dann bin ich eben auch so langsam aber sicher in die musikalische Leitung reingerutscht. Und das habe ich ab 2000 gemacht. Erster Film war Grinch, der Grinch.
Ach denn, geil.
Naja, da wurde schon richtig gesungen. Und zur musikalischen Leitung gehört ja, die Schauspieler in ihren Rollen zu führen.
Hm.
Ja?
Hm.
Also zu guten Ergebnissen zu kommen. Und Text gehört nicht unbedingt dazu, sondern es war bei mir eine Sonderleistung,
dass ich auch dann
für die Texte herangezogen wurde. Und dann kamen die ganzen Madagaskar-Sachen. Ich habe Ice Age 2, war musikalischer Leiter. Rio, Horten hört ein Hu. Also 70 Dinge und das waren ja alles richtige Blockbuster.
Wow.
Das ist ja nicht irgendwelches Zeug gewesen.
Das heißt, du hast die Texte, die musikalischen Texte quasi genommen?
Die Liedtexte geschrieben.
Wow.
Also es gab ja die
Originale.
Ja, lippensynchron und natürlich auch in gutes Deutsch und singbar und
stark
gebracht. Ja.
Und dann
eben die Schauspieler geführt. Und da habe ich natürlich auch alle, von Liefers bis Engelke, von was, hör auf, ja. alle durchgeführt durch ihre Rollen. War, glaube ich, ein harter Hund. Das hat öfter mal ein bisschen geknirscht, weil ich wollte da immer, mir war ja klar, meine Arbeit wird dann beurteilt vom musikalischen Leiter da der jeweiligen Studios in Hollywood. Ne? Universal war, ich war für Universal, für 20th Century Fox, für DreamWorks hauptsächlich auch, überall am Start, ja. Und hätte ich jetzt schlechte Arbeit gemacht, hätten die gesagt, was, die kaufen und die nehmen Stars und dann ist die Arbeit so schlecht.
Scheiße,
ja, da wäre ich schnell weg gewesen. Also musste ich da immer ganz schön auf die Tube drücken. Das war mir schon klar, dass ich eine gute Leistung von denen auch kriege.
Mhm.
Ja.
Und das hast du sehr erfolgreich
kann man sagen.
Gemacht.
Ja.
Wie kam es, dass du dann gesagt hast, hast du es überhaupt gesagt? Weil du bist ja quasi jetzt an einem Punkt, vielleicht springe ich ein bisschen, aber du bist ja wieder zurückgegangen ins Schwabeländle.
Ja gut, aber das habe ich ja schon auch gemacht, bis
16 Jahre lang.
Ach, ja, Wahnsinn.
Von 2000 bis 2016.
Natürlich, wow, ja. Wow, so lange. Ja, das, also ja, die fetten Jahre das, auch mitgenommen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe die fetten Jahre mitgenommen. Parallel dazu entwickelte sich dann noch, ich habe ja natürlich immer gerne Musik gemacht, war ich dann auch nochmal bei Kaiser, bei Roland Kaiser bin ich, da bin ich auch irgendwie zugekommen, wie die Mutter zum Kind, irgendwie 98, zunächst mal mit der Band als Tournee, als Keyboarder, ja,
yeah.
Gesungen habe ich da nicht. Da hat man mich nicht singen lassen.
Ja, da war Roland.
Wäre vielleicht
vorne
aufgefallen.
Ja, ein bisschen.
Ein guter Sänger. Das war also, ja. Das hatte schon alles. Das hat natürlich auch Spaß gemacht. Da war man auf den richtig großen Bühnen.
Ja, voll.
Und das war genau da, als es wieder mit dem Schlager richtig nach oben ging. Und ich war da Teil der Geschichte, dass es dabei, dass Roland dann plötzlich so ganz nach oben gespült wurde. Heute hat es ja in der Wahrnehmung, ja, da könntest du ja, irgendwann wählen sie den noch zum Bundespräsidenten, da habe ich das Gefühl.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, also das hat auch schon Spaß gemacht. Da war ich Keyboarder. Jetzt bin ich nicht der Mega-Tastendrücker, aber ich kann das schon solide machen, ja,
ja,
so dass es geht irgendwie. Und irgendwann war man damit auch durch. Ja. Mir hat das vor allem für mich, war diese Kaisergeschichte war für mich schon auch zunehmend belastend, weil es wurde immer mehr. Ich habe aber auch nur synchron gemacht.
Ach, tatsächlich.
Oder
parallel.
Die Texterei, ja. Und hin und wieder auch mal tatsächlich noch eine kleine Musik hier komponiert dafür oder dafür.
Ja, ja.
Natürlich nicht im Schlagerbereich. Und insofern war das nicht meine Haupteinnahmequelle, wie für die restlichen Musiker, die da mitgespielt haben, ja, sondern für mich wurde das immer mehr. Und ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, also ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr, so viel auf Tournee zu sein und rumzufahren, weil ich ständig unter Druck war. Arbeit, yeah. Arbeit, Arbeit, ja.
Wow, also was ich aus dir so heraushöre, du bist ja ein Power-Männchen, eigentlich ein Mann. Und ich finde, dass du eigentlich, was ich aber so schön, inspirierend und toll finde, ist, dass du einfach machen. Du hast einfach immer gemacht.
Ja.
Du bist irgendwie nicht stehen geblieben. Jetzt kann man da vielleicht sagen, das war auch Glück, dass da Leute es, auf dich, aber du hast auch Talent.
Ist immer auch Glück.
Aber du hast einfach gemacht.
Ja.
Das finde ich total toll. Und bis heute bist du ja quasi am Machen, oder?
Ja, also 2015, 16 hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt alles gemacht, was zu machen war, in einem Bereich, wo ich nie zu träumen gewagt hätte, arbeiten zu dürfen.
Ja.
Und habe aber überall schon festgestellt, also es gibt einen gewissen Niedergang, ohne jetzt alles negativ zu machen. Es wurde immer schwieriger, musste immer mehr ums Geld streiten.
Yeah.
Ich hatte eine gewisse Sättigung erreicht. Mm. Ja? Und habe dann gedacht, eigentlich will ich jetzt noch mal irgendwie, ich bin ja nicht reich geworden, aber ich bin auch kein armer Mensch geblieben. Mm. Ja? Aber ich hatte das Gefühl, ich will mich noch mal verändern und ich will auch raus aus der Stadt. Irgendwie, eigentlich habe ich mir dauernd irgendwelche Immobilien um Berlin rum angeguckt, da habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du auch mal wieder nach Hause gucken. Und habe dann gedacht, jetzt bist mit knapp 20 gegangen, lass erstmal deine Heimat kennen, wo du hergekommen bist, so richtig so,
weißt schön, du? Ja.
Und hatte da ist mir schon klar, da waren keine großen Töpfe mehr, ja, und mir war auch klar, da wartet keiner auf mich da unten, ja, interessanterweise kommen da dann trotzdem auch wieder Sachen, da habe ich einen Auftrag bekommen, für ein Theater zu schreiben,
ja,
und es hat sehr viel Spaß gemacht für ein Mundarttheater, da bin ich auch auf Mundart gekommen, ich musste ja vorher mein Schwäbisch mit Sprechunterricht in ein synchron akzeptables Hochdeutsch verwandeln, was ja den meisten Schwaben offensichtlich gar nicht gelingt.
Oder nicht wollen.
Ja, da gibt's, das wäre wieder da ein Sonderpodcast darüber. Ja,
so. Ja, das machen wir denn. Was?
Ja, gut, also. Und jetzt da unten habe ich dann gemerkt, über dieses Schreiben, da waren Texte da, schwäbische Texte, über diese Theatermusik. Habe ich gedacht, Mensch, du solltest mal vielleicht anfangen, irgendwie so schwäbisch zu texten. Und da habe ich mir einfach so ein paar Songs genommen, die es schon gibt.
Ja.
So wie früher beim Synchron, wo ich dann in Hochdeutsch war und habe mal Schwäbisch getextet. Und da habe ich festgestellt, dass also das erstens geht.
Verrückt.
Und dass ich da also total dahinter stehen kann.
Aha.
Und jetzt habe ich so ein Projekt, das heißt Großgosch, das ist ja ein Galizismusgosch, ne? Habe tatsächlich mit einem sehr talentierten Typen zusammen, der stark wirkt, der ist der Rhythmiker, ich spiele die anderen Sachen. Erstmal im Duett ziehen wir ein paar Nummern durch. Ja,
also
der singt auch ganz gut.
Ach toll.
Ja, ja. Und da haben wir jetzt so ein Schwabenprojekt, das heißt Großkosch. Ja, gucken wir mal, was draus wird.
Sag mal, das ist ja, also ich finde es total faszinierend, geil, dir zuzuhören. Wir sind jetzt schon so über eine halbe Stunde. Ich habe noch zwei Fragen.
Keine Witze.
Ja, war verrückt. du hast ja, wir haben so schön erzählt, wie es Berlin damals war. Was hat dir denn vielleicht besonders gut gefallen nach dem Fall der Mauer an Berlin oder was vielleicht auch nicht?
Na gut, anfangs war es extrem euphorisierend. Vielleicht gehört auch noch dazu, kleine Anekdote, ich habe in der Nacht am 9. November
so war's.
Am Kudamm gespielt.
Ach.
In einem Laden, der hieß Museumskneipe.
Kenne ich gar nicht. Ja? Doch, oder doch? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also, Es war im Kudamm Carré.
Ja, ja, das kennt man noch, ja.
Da stand eine Cessna drin.
Ja.
Und da kamen dann um 11 Uhr, halb 12, kamen immer mehr Menschen. Ich sage noch zum Wirt, hast du einen Busfahrer bestochen oder was? Ja? und der sagt, nein, die sind alle aus dem Osten. Was? Da haben wir dann bis 4 Uhr morgens. Bis der an die Bühne gerobbt kam und gesagt hat, hör auf, ich habe keinen Aschenbecher mehr, kein Glas mehr. Die haben alles mitgenommen, wie die Heuschrecken. Und da war natürlich dann eine unfassbare Stimmung, euphorisiert. Sowas habe ich, das kann man gar niemandem beschreiben.
Ja. Yeah.
Aber es hat sich relativ schnell abgekühlt, so insgesamt. Der Berliner war plötzlich genervt, wenn er anstehen musste an der Kasse. Dazu gehörte ich nicht. Ich habe schon die historische Dimension, glaube ich, gut eingeordnet. Aber es kam dann was anderes. Also mit dem Mauerfall kamen ja plötzlich ganz andere Leute aus dem Westen in die Stadt, die früher nicht kamen. So Münchner und so, weißt du, so Leute, die immer mit den Autoschlüsseln auf dem Tisch, ja, weißt du, immer, also so, was früher gar nichts zählte in der Stadt, hier musstest du eine Geschichte haben, nicht mit einem Autoschlüssel Status, angeben, Status, es hatte hier nichts verloren, Status war hier, bist du ein cooler Typ oder bist du keiner.
Ja.
Und da kamen natürlich ganz andere Leute, Spekulanten, die mit der Treuhand da reich werden wollten und Goldgräberstimmung mit dem Osten, wo man Geschäfte machen konnte, das habe ich eigentlich bedauert, das hat man gemerkt. Und dann sind überall die Mieten angestiegen. Das gab es ein Riesenproblem bei den Leuten, die Live-Clubs hatten. Die mussten plötzlich mehr Mieten zahlen. Da konnten sie das mit den Gagen nicht mehr so machen, wie es war. Eigentlich ist das, wenn man sich jetzt umguckt, das hat ja mit dem, was 77 war, nichts mehr zu tun hier mit den Clubs. Ja. Da gab es viel mehr.
Ist auch viel geschlossen.
Und du konntest noch einigermaßen Geld verdienen. Mhm. Ja, da drin. Da wurden noch Gagen bezahlt. Mhm. Heute stellt da in Berlin jeder erfolglose Gastronom, und davon gibt es viele, eine Bühne rein, und dann kannst du draufstehen und kannst für einen Hut spielen.
Ja, oder noch was mitbringen.
Oder was mitbringen. Gibt's auch, habe ich gehört. Ich habe tatsächlich schon gehört, es gibt Läden, da kommen Leute, also Westerstadt und Bands, die kommen da hin und die wollen da spielen, nur damit sie sagen können, sie haben da gespielt.
Gespielt, ja. Ja, ja. So ein Status als Wirt. Ja,
aber das ist schon traurig, was da passiert ist. Ja, und die ganze Stadt, klar, es ist irgendwie, es ist überhaupt nicht mehr die Stadt, und es ist mir natürlich da schon ab 2000 spätestens, habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht mehr die Stadt, die ich mal gewählt habe.
Mm.
Es ist gar nicht mehr die Stadt, die ich mal wo ich unbedingt leben wollte. Mm. Aber dann war ich natürlich mittendrin. Ich habe Kinder, meine Kinder sind richtige Berliner. Ja. Mm. Denen würde im Leben nicht einfallen, nach Schwaben zu gehen oder sonst irgendwie. Ja. Und das hat sich schon geändert, ja. Und das fällt mir jetzt auch auf, ja. Also ich bin nicht mehr so wahnsinnig gerne hier.
Mm. Aber wir sehen uns hier noch ab und zu.
Ja, ja, natürlich. Es ist aber auch so, weißt du, ein Leben ist ja bestimmt, du hast viele Orte gehabt, die sind legendär, über die du Erinnerungen hast. Aber die Stadt hat sich so gewandelt, von der ganzen, was noch, sagen wir mal, bis 2000, bis 2005 noch bestand, an Lokalitäten und wo du immer noch die Leute getroffen hast, die du immer getroffen hast, gibt es alles gar nicht. Vollkommen weg.
Yeah.
Ich habe das Gefühl, so, wenn ich da unten sitze im Schwarm, manchmal, das war ja wie ein Film.
Ja.
40 Jahre Film.
Wahnsinn, ja.
Und jetzt muss ich tatsächlich einen Film angucken, dass es noch so ist.
Wahnsinn.
Weil der Wandel hier in der Stadt ist natürlich noch sehr viel größer als auf dem Land.
Auf dem Land, ja.
Hier hat sich wirklich schon alles gewandelt, aber extrem.
Nicht alles schlecht, nicht alles gut, aber es ist ja normal bei so einer großen Stadt.
Ist ja ganz normal, wenn du alt bist, meckerst du, oder? kommst du auch noch hin?
Ach, ich finde, aber du siehst es ja trotzdem differenziert, und ich finde ja den Blick so schön, weil du hast ja Berlin noch in einer Zeit erlebt, die ich gar nicht beurteilen kann. Also beurteilen vielleicht, aber ich kann es nicht.
So. Berlin war Mitte der 70er so außergewöhnlich, das war die außergewöhnlichste Stadt der Welt.
Wow.
Und hat natürlich auch Leute angezogen, die, ja.
Alles, alles. Naja, und dann auch mal mit dem Blick, den du von damals hast, wieder auf diese heutige Stadt zu gucken, ist natürlich auch spannend. Ja. Weißt du, und du machst sie ja nicht, deswegen fand ich das so. Und vielleicht als letzte Frage, was sind denn noch, also du bist ja so umtriebig und so kreativ und du sprudelst so vor Enthusiasmus und Power. Was sind denn noch so, gibt es was dir noch fehlt, worauf du Bock hast, was du noch machen möchtest, neben dem Jedermann, den wir vielleicht zusammen angehen werden?
Das ist natürlich, das wäre eine schöne Sache, wenn uns das gelingt. Ich mache diese Großkurs-Sache.
Die musikalische, genau. Hm.
Ich habe im Großen und Ganzen, muss ich ja sagen, hallo, ich werde jetzt bald 70 dann. Ne?
Das sieht man ja gar nicht. Also ihr seid leider nicht dabei, aber Friedemann sieht aus wie,
also ich,
wenn überhaupt, 59.
Mehr, also ich habe jetzt keinen großen Plan mehr. Was ich jetzt mache, ich habe mich einer Agentur in Ulm angeschlossen, die eine Qualität in mir sehen, über genau das, was wir hier sprechen, eigentlich ein Bühnenprogramm zu machen.
Ah, ja.
Und zu sagen, so nach dem Motto, also the man behind, ne? Ich kann ja über so viele Filme, Szenen, Sachen sprechen, die alle kennen.
Toll.
Und wie die zustande kamen.
Ach,
und
spannend.
Wie man die, wie das, ja. Und das, und natürlich auch die ganze Szene ist auch interessant. Ich war natürlich auch mittendrin, als die neue Deutsche Welle hochkam.
Ja.
Habe ich zwar nicht gemacht, die Musik fand ich zum Kotzen. Aber die Jungs, die das gemacht haben, so Effi und Krüger und vom Ideal und die man alle kennengelernt hat, das waren natürlich schon tolle Typen.
Ja.
Und man kann da, ich kann da einfach im Prinzip eigentlich, da müsste ich, ich glaube, 5 Stunden Minimum könnte ich interessantestes Zeug erzählen.
Geil.
Und das gehe ich jetzt an.
Mega. Da gibt es ein Solo-Programm mit
jemandem. Ja, das machen wir.
Wenn er ehrlich.
Das sind wir gerade am entwickeln.
Ach was. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Da komme ich. Das will ich sehen. du bist ja ein unterhaltsamer Mensch und du bist auch noch augenscheinlich gut. Also man guckt dir gerne zu, man hört dir gerne zu und ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert.
Danke für das
Vielleicht Kompliment. Mit Musik zusammen? Dass du da auch singst?
Ja, natürlich.
Ja, geil.
Das ist schon klar, ich werde dann auch singen.
Ach, ja, toll. Dann lade ich dich hier mal nach. Dann müsstest du das in Berlin machen, die Show einmal auch.
Ich habe schon überlegt, würde ich auch mal gerne, aber ich habe noch keinen Radiosender gefunden. Ich habe noch, wir haben ja, man glaubt ja nicht, es kriegt eine Otto-Normalverbrauchende mit zum als Abschluss. Ich habe ja so viele Leute kennengelernt, die gute Songs geschrieben haben, also auf Deutsch, die nie was geworden sind.
Mm.
Und ich habe zum Teil Aufnahmen von Songs, die hat nie jemand gehört, von Leuten, die zum Teil gar nicht mehr leben.
Ach, das ist ja eine tolle
Idee. Totale Sachen so aus den 80er Jahren, 90er Jahren.
Ach, da könnte ich jemandem Kontakt geben.
Und da denke ich manchmal, das ist wie ein Schatz,
den
man eigentlich nochmal irgendwie heben muss.
Definitiv.
Gehoben ist er eigentlich, aber mal eine Plattform bräuchte, wo man das den Leuten nahebringt.
Wow.
Es ist ja nicht immer nur der erfolgreich war, war der Gute. Es gab Leute, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, wie gut die sind und die sind dann versumpft, da ist nichts rausgeworden.
Herr Friedberg, es ist total spannend, wirklich. Also ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, also nicht nur wegen des Theaterstücks Jedermann, sondern auch privat so. Ich finde, du bist ein toller Typ.
Ja.
Ich möchte dich gerne nochmal wieder erleben und vor allen Dingen mit dem Bühnenprogramm, aber auch mit der Idee. Das ist ja total. Und hast du die ganzen Musikstücke noch?
Ich habe viele, Musikstücke. Ja.
Na, vielleicht kann ich dir gleich mal im Anschluss was sagen dazu. An dieser Stelle würde ich das jetzt leider unterbrechen, weil ich glaube, wir könnten, es sind jetzt schon über 40 Minuten.
Ich habe das Gefühl, wir haben alles nur gestreckt.
Ja, und das ist ja auch das Schöne. Die Menschen draußen sollen ja quasi neugierig gemacht werden auf dich und im besten Fall mal nach dir googeln.
Zu meinem Programm kommen.
Ja, warum denn nicht?
Vielleicht würde ich sagen, das sehe ich noch nicht mal regional begrenzt. Das wäre tatsächlich so, das muss ich ja nicht nur in Baden-Württemberg machen.
Ich sage, vielleicht spielst du dann mal hier.
Es hat natürlich auf dem Land eine.
Ja, die Berliner Feuerwehr.
Auf dem Land eine höhere Strahlkraft. Weil die Leute ja von sowas gar nichts mitkriegen. Ja.
Genau.
Für mich war das immer alles ganz normal. Ich kriege jetzt erst mit, das war gar nicht normal.
Nee. War schon sehr, sehr speziell.
Ja,
also selbst ich höre dir wirklich, ich bin dir an den Lippen gesessen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gehangen,
ja genau. Manche sitzen und die meisten hängen. Ich sitze. Friedemann, danke.
Schön.
Sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib vor allen Dingen so, wie du bist, gesund und an euch da draußen, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Ganz genau. Finde ich auch. Bleibt zuversichtlich, fröhlich und wach.
Wach vor allen Dingen.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.